Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und ich habe zwei Gäste eingeladen. Zum einen Markus, den der geneigte Hörer schon kennen sollte. Hallo Markus.
Hallo.
Und zum anderen Stefan, der heute das erste Mal bei uns zu Gast in der Sendung ist. Hallo Stefan.
Hallo, servus.
Ganz am Ende werden wir noch mit, oder vielmehr ich, werde mit Daniel noch sprechen. Daniel ist Fan von Union Berlin, dem einen oder anderen vielleicht aus seinem Taktik-Blog Eiserne Ketten oder aus dem Union Berlin-Podcast Textilvergehen bekannt. Das aber am Ende der Sendung. Jetzt wollen wir uns erstmal dem Debüt von Michael Köllner an der Seitenlinie der ersten Mannschaft des 1. FC Nürnberg widmen. Am vergangenen Sonntag spielte der Club zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Und es war ja so ein Spiel, das so ein bisschen dann den Charakter bekam, wenn man jetzt hier auch noch verliert, dann könnte es langsam übel werden. Zum Glück geschah es nicht so. 1:0 ging der 1. FC Nürnberg aus dieser Partie hervor, gewann somit nach zuletzt drei torlosen Spielen das erste Mal wieder eine Partie und ist das erste Mal seit dem 16. Spieltag ohne Gegentor geblieben. Also auch das schon ganz schön lange her. Und Markus und Stefan, wir wollen uns zuerst natürlich über die Aufstellung unterhalten, denn die bot reichlich Platz für Spekulationen im Voraus und sie wartete dann auch mit, naja, zumindestens mal zwei Überraschungen auf. Die eine war Raphael Schäfer, der ja für den kurzzeitig verletzten Thorsten Kirschbaum in die erste Elf rückte. Markus, mit Raphael Schäfer hat in dieser Saison wahrscheinlich keiner mehr gerechnet.
Nee, also ich auf jeden Fall habe mit ihm nicht gerechnet gehabt. Ich stand gerade am Bierstand, habe meine Bratwurst gegessen und habe dann bei Twitter schnell geguckt, ob die Aufstellung schon da ist. Und als ich dann Raphael Schäfer gesehen hatte, dachte ich erst, na holla, wieso jetzt Wechsel auf der Torwartposition? Dann habe ich ein bisschen nach unten gescrollt und habe dann aber gesehen, dass Petrakowski auf der Ersatzbank sitzt. Und dann habe ich mir schon gedacht, dass Thorsten Kirschbaum wahrscheinlich sich irgendwie verletzt hat. Und ja, war auf jeden Fall eine dicke Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Dr. Faust in dieser Saison nochmal sehen.
An und für sich allerdings halt auch dann eben die Personalie, über die wir am wenigsten reden müssen. Es wurde noch munter weitergewechselt. Also es war ja tatsächlich einmal gefühlt die Mannschaft durchgetauscht. Lippert, Petrak, Kempe und Sally rutschten unter anderem in die erste Elf. Dafür dann eben, also teilweise natürlich auch Gelbsperren bedingt, beziehungsweise dann auch, verletzungsbedingt. Auf der anderen Seite eben aber auch Chakba und Kammerbauer dann, die tatsächlich dann ein Stück weit eben auch durch Leistung auf die Bank versetzt wurden. Stefan, aufstellungstechnisch bis zu dem Punkt für dich nachvollziehbar?
Also mit Chakpa auf der linken Seite auf jeden Fall, weil der war ja im Derby jetzt auf seine lustige Aktion, wo er den Eckball weggelächelt hat. Eigentlich ist er nicht aufgefallen und Kammerbauer verstand ich, sage ich mal, leistungstechnisch nicht. Allerdings denke ich, wie es auch auf Twitter paar Mal schon vermutet wurde, dass es wirklich damit zusammenhing, dass einfach die Mannschaft dann zu jung geworden wäre, sage ich mal, wenn man dann auch noch Bretschko auf die Bank gesetzt hätte. Und ich weiß nicht, ob Köln in seinem ersten Spiel dann schon den etatmäßigen Kapitän auch auf die Bank verbannen will. Naja, aber ich hätte, wenn ich ehrlich bin, eher mit Kammerbauer im defensiven Mittelfeld anstatt Löwen gerechnet.
Du hast es angesprochen, Löwen kam zu seinem Debüt jemand, den ich ganz ehrlich nicht mal im Kader gesehen habe. Also ich hätte nicht mal gedacht, dass wir den überhaupt auf der Bank sehen und dann direkt in der Startelf. Markus, wie groß war die Überraschung bei dir?
Die war schon ziemlich groß. Also mir war irgendwie klar, dass Kölner vielleicht den einen oder anderen aus der U21 nach oben zieht, aber Löwen wäre so mit der Letzte gewesen, den ich auf der Rechnung gehabt hätte. Eher hätte ich mit Steffen Eder gerechnet oder aber, dass er Dominik Baumann in die Startelf befördert. Das wäre für mich alles noch relativ nachvollziehbar gewesen. Aber Eduard Löwen war schon echt eine dicke Überraschung.
Du hast gerade Baumann in der Startelf vermutet oder als Kandidat für die Startelf genannt. Jemand, den ich eigentlich fest in der Startelf erwartet habe, vielleicht eben auch in einem Zweiersturm neben Ishak, war Tim Mattausch, Stefan, und Tim Mattausch dann nur auf der Bank und so viel vielleicht vorweg, überhaupt nicht im Spiel am Ende?
Kann ich, wenn ich ehrlich bin, in gewisser Weise nachvollziehen, da, ja, so blöd wie sich's anhört, meiner Meinung nach, okay, beim letzten Spiel jetzt nicht unbedingt, aber mittlerweile ist die Saison, finde ich, mehr oder weniger gelaufen und da wäre es vielleicht dann doch sinnvoller, wie es jetzt auch schon vielleicht Michael Köllner fabriziert hat, sage ich mal, als er mit Ishak die als Sturmspitze aufgeboten hat. Ja, Mattausch ist halt auch nur ausgeliehen und dann lasse ich ja halt trotzdem lieber jemanden spielen, der uns gehört. Allerdings, naja, in so einem Spiel wie jetzt gegen Bielefeld, wo man schon gewinnen musste, war es dann doch wieder überraschend, weil weder weder Ishak noch Baumann haben eigentlich davor irgendwo überzeugt. Die Spiele, die Ishak bis jetzt ja gezeigt hat, waren jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, sage ich mal. Deshalb, ich hätte eigentlich auch mit Mattausch gerechnet, aber ich konnte es auch in gewisser Weise nachvollziehen, dass er nicht in der ersten Elf stand.
Gut, haben wir die erste Elf quasi einmal komplett durchgescannt. Wir werden uns dann auch noch den Einwechslungen widmen. Und jetzt aber erstmal ins Spielgeschehen. Und da sind wir heute etwas mehr auf unsere beiden Gäste oder ich auf meine beiden Gäste angewiesen. Markus und Stefan haben es nämlich im Gegensatz zu mir gesehen. Ich habe das ganz, ganz dreist geschwänzt, das Debüt von Michael Köllner. Nach allem, was ich gelesen habe, war die erste Halbzeit, Markus, in Summe doch ein, ja, zumindest ansehnliches Spiel vom Club gegen ein Arminia Bielefeld, das muss man an der Stelle halt auch sagen, das so gar nichts geboten hat. Trifft es das im Kern erstmal ganz gut?
Ja, würde ich auf alle Fälle so unterschreiben. Wir haben uns bei uns im Blog dann so nach 5 bis 10 Minuten auch schon das erste Mal ein bisschen die Augen gerieben. Weil es waren teilweise wirklich schöne, flüssige Kurzpasskombinationen zu sehen. Nicht dieser, dieser lange Notpass von hinten von den Innenverteidigern einfach mal auf Glück in die Spitze. Das war fast gar nicht zu sehen, sondern die haben richtig sicher hinten raus kombiniert, war richtig gefällig und haben das Spiel auch doch ziemlich schnell gemacht. Und das ging eigentlich, also ich möchte sagen, auf jeden Fall die ersten 30, 35 Minuten hat es wunderbar funktioniert und hat sich auch richtig schön ansehen lassen.
Die allererste Chance, Stefan, war dann, man möchte sagen, wie so oft nach einer Ecke in der 15. Minute durch Marc Reiter. Auch was ich dann zumindest im Nachhinein jetzt so ein bisschen mitbekommen habe, dass ich dann durch das komplette Spiel zog, dass viele Chancen nach Ecken entstanden oder nach Standardsituationen im Allgemeinen entstanden sind, um vielleicht auf das ganze Spiel auch zu schauen, war das wieder verbessert, verglichen mit eben auch den Partien vorher, wo man ja teilweise wirklich auch Standardsituationen zuhauf hatte, aber man ganz selten das Gefühl hatte, dass tatsächlich Gefahr daraus hervorgehen kann?
Ja, also das auf jeden Fall, was Marc Reiter und Dave Bultus auch, das sind wirklich oft zum Abschluss gekommen. Allerdings jetzt war nicht wirklich eine zwingende Chance, finde ich jetzt dabei. Also wenn man so viele Chancen hat, müsste man auch mal sein Tor machen. Aber ich weiß nicht, ob du jetzt darauf anspielst, aber die Situation, die Standardsituationen vom Trainer abhängig zu machen, so weit würde ich jetzt fast nicht gehen, weil das hängt halt dann doch vom Gegner ab und wie du schon angesprochen hast, darf man nicht vergessen, es war wirklich ein schwacher Tabellenletzter mit Arminia Bielefeld.
Ja, also ich will das jetzt gar nicht auf den Trainer runterbrechen, aber es gibt ja die krudesten Dinge im Fußball, ne? Trainerwechsel, auf einmal funktionieren auch Standardsituationen. Lasst uns über tatsächlich eine konkrete Situation mal sprechen. Das war nach ungefähr 20 Minuten und zwar war es dann Behrendt, der Möwald da von den Beinen holte und dafür gelb sah. Das sieht ich in der Wiederholung auf jeden Fall in Realgeschwindigkeit erstmal richtig, richtig übel aus. In Zeitlupe immer noch nicht gut, aber zumindest nur noch halb so schlimm. Wie war es denn im Stadion, Markus?
Also dadurch, dass ich im Block 5 stehe, also direkt hinterm Tor, ist Möwald direkt auf unserem Block zugelaufen und ich konnte jetzt nicht wirklich erkennen, ob Behrendt der letzte Mann war. Aber der ist da schon mit einem Affenzahn in diesen Zweikampf reingegangen und wirklich eine Chance, den Ball zu spielen, hat er eigentlich nicht gehabt. Da ging es ihm eigentlich, also denke ich mal, auch gar nicht drum, sondern der wollte nur auf Teufel komm raus verhindern, dass das Möwald da durchzieht. Und also rein vom Gefühl her war das für mich schon Notbremse. Ob er jetzt nun letzter Mann war, wie gesagt, das konnte ich nicht sehen, habe ich aber dann nachträglich dann in der Zusammenfassung im TV dann schon gesehen. Und von daher für mich ganz klar rote Karte.
Stefan, ist diese letzte Mann-Diskussion bei dem Foul überhaupt entscheidend oder vielmehr, dass die Art und Weise, wie Behrendt eigentlich da in diesen Zweikampf geht, rettet ihn letzten Endes einfach nur die Tatsache, dass er ihn mit den Beinen von den Beinen holt und nicht mit den Füßen vor der roten Karte?
Also ich muss auch sagen, für mich war das ganz klar rot. Diese letzte Mann-Diskussion hätte man eigentlich gar nicht mehr stellen müssen, weil so wie er wirklich reingrätscht und Möwald von den Beinen senst, muss man schon sagen, wäre egal, ob da noch wer dahinter gestanden wäre oder nicht, das wäre rot gewesen in meinen Augen. Und ohne Chance auf den Ball und eigentlich auch ohne Rücksicht auf Verluste, der nimmt, wie es so schön heißt, die Verletzung vom Möwald in Kauf, weil wenn der blöd fällt oder ähnliches, der hebt ja wirklich spektakulär ab. Also da braucht man meiner Meinung nach auch nicht drüber diskutieren, ob der letzte Mann war oder nicht.
Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr grenzwertige Situation. Der Kicker wertet es am Ende mit gelbe Karte gerade noch so vertretbar. Der FCN-Fan sieht das natürlich tendenziell anders. Wer weiß, ob das Spiel am Ende so ausgegangen wäre, wenn wir dann 70 Minuten in Überzahl hätten spielen müssen. Lasst uns im Spiel voranschreiten. Es war dann tatsächlich so, dass in der 35. Minute Petrak den Vereins-Negativrekord gestoppt hat. 4 torlose Spiele in Folge sollte es nicht geben. Er bekam den Ball von Edgar Salli, der ihn von Möwald nach einem Einwurf bekam. Salli behauptet ihn dann gut und Petrak mit einem sehr überlegten Abschluss, das ist ja was ich ihm beinahe nicht mehr zugetraut hätte, denn wenn er mal schießt, dann oftmals mit Schmackes und richtig drüber. Dieses Mal, Markus, sehr, sehr überlegt mit dem Innenriss direkt in die Ecke rein. Besser geht's nicht, oder?
Nee, also das hat er wirklich toll gemacht. War wirklich gut vorbereitet von Salli. Und Petrak hat das Ding dann wirklich eiskalt unten rechts ins Eck dann geschoben. Und hat aber auch wirklich zu seiner Leistung am Sonntag gepasst. Er war für mich extrem der Spieler mit der größten Übersicht und hat da ziemlich viel Ruhe reingebracht. Und hat das erste Mal seit langer Zeit mich wieder an seine Leistung erinnert, die ich vor, ich denke, 2 Jahre ist es jetzt her, bei der U21-Europameisterschaft von ihm gesehen habe. Da hat er auf der 6 auch überragende Spiele gemacht und da hat er jetzt das erste Mal so daran angeknüpft.
Ja, war vor 2 Jahren in der Tat in seinem Heimatland, war ja damals die U21-EM nicht von Erfolg gekrönt für ihn, allerdings ja tatsächlich mit sehr, sehr guten Leistungen, wonach er ja damals auch so ein bisschen Ansprüche angemeldet hatte. Stefan, es passierte da nicht mehr so super viel in der ersten Halbzeit. Bielefeld hatte, wenn ich das richtig weiß, noch eine Torchance in Anführungsstrichen. Wenn du ein Fazit unter die erste Halbzeit aus Klubsicht ziehen müsstest, was war in den ersten 45 Minuten gelungen, was war nicht so gelungen? Wie wertest du die ersten 45 Minuten unter Michael Kölner?
Also die ersten 45 Minuten, muss man echt sagen, hat wieder Spaß gemacht, dem Fußball zuzuschauen, was ja die letzten Spiele nicht so der Fall war. Ich würde jetzt trotzdem sagen, mit einem Wort, ausbaufähig. Also, wie gesagt, wie der Markus auch schon erwähnt hat, Kurzpassspiel, nicht mehr die langen Bälle, aber gegen so einen Gegner musst du einfach deine Chancen nutzen und zur Halbzeit höher als 1-0 führen. Also meiner Meinung nach muss das Spiel dann zur Halbzeit schon entschieden sein. Und deshalb denke ich, wie schon gesagt, ausbaufähig, aber zufriedenstellend.
Gut, das wollen wir erstmal als Schlusswort unter die erste Halbzeit setzen. Wir sind gleich wieder dabei total beklubbt und widmen uns dann der zweiten Halbzeit und wollen natürlich auch nochmal ein Gesamtfazit unter die ersten 90 Minuten Michael Köllner ziehen, bevor wir uns dann natürlich auch dem nächsten Gegner Union Berlin widmen.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Auch wir machen mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Karat Gold 2017, Europas größten Wrestling-Turnier. Unter anderem mit Autogrammen der WWE Superstars Cody Rhodes und Paul London. Kauft euch einfach ein Los oder gleich mehrere und gewinnt einen der tollen Preise, unter anderem von Weltmeister Benedikt Hövedes. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen. Viel Glück!
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft ihr jetzt für nur 1 Euro dein Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1:0 stand es nach 45 Minuten gegen Arminia Bielefeld, das richtig tief im Tabellenkeller feststeckte, dann auch zu diesem Zeitpunkt in der Blitztabelle. Ich habe nach wie vor Markus und Stefan bei mir und wir wollen natürlich nun über die zweiten 45 Minuten sprechen, in denen Raphael Schäfer dann tatsächlich auch gefordert war mit der ersten richtigen Torchance in der, 52. Minute für Arminia Bielefeld, Stefan, und da war Schäfer, auf dem Posten, 100 Jahre Spielpraxis, die Mumie kehrt zurück, machten sich da bezahlt.
Ja, klar. Also wie er selbst schon gesagt hat, die Mumie kehrt zurück, musste ich auch schmunzeln, als ich das gelesen habe, aber ja, war er da. Also muss man echt sagen, ich glaube, das war der Kopfball, den er da rausgeholt hat. Also der war ja wirklich mit seiner ganzen Erfahrung hat er den eben rausgeholt und was auch wichtig war, weil am Schluss guckt eben so ein Ball rein und dann geht dieses Spiel 1-1 aus und dann stehst du wieder mehr oder weniger mit leeren Händen da.
Ja, es war der Kopfball aus relativ spitzem Winkel und wenn man so dem Kicker trauen darf, Markus, war das tatsächlich so, dass Bielefeld ein bisschen aktiver aus der Halbzeit kam? War das tatsächlich auch deinem Empfinden nach so?
Ja, also man hat schon gemerkt, dass die Mannschaft ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen hat. Vielleicht so im Hinterkopf nicht das absolute Selbstvertrauen nach den letzten Niederlagen, ist ja ganz klar. Und es kam dann wahrscheinlich die Angst durch, irgendwelche Fehler zu machen. Und da sind sie dann nervös geworden, haben auch das Kurzpassspiel nicht mehr so fortgesetzt. Es kam dann mehr und mehr wieder die langen Bälle. Man ist ins alte Spielsystem unter Alois Schwarz zurückgefallen von den letzten Spielen. Und diese Räume, die sich dann eben auch geboten haben, die hat Bielefeld dann doch versucht, ein bisschen besser zu nutzen. Und ich sag mal, ein starker Gegner an dem Nachmittag hätte das wahrscheinlich entsprechend ausgenutzt. Aber Gott sei Dank war Bielefeld dazu eigentlich nicht wirklich in der Lage, da dann noch irgendwelches Kapital draus zu schlagen.
Stefan, teilst du Markus' Einschätzung? Es scheint ja nicht mehr so richtig viele Clubchancen gegeben zu haben in der zweiten Halbzeit. Also es gab laut Zusammenfassung, die ich gesehen habe, und auch laut Kicker-Spielbericht, noch einen Freistoß von Kempe. Es gab noch einen Möwald-Schuss, der drüber ging. Aber es gab eben noch einen Kopfball von Bielefeld, wo Schäfer nochmal eingreifen musste. Also ein Spiel dann eben auch, du hattest es gerade schon angesprochen, wo eben schnell mal einer reinkullern kann?
Ja, also das war auf jeden Fall so. Also es hat dann der Zug zum Tor gefehlt. Meiner Meinung nach auch wenig die Ordnung. Was dann wieder besser wurde, als Kammerbauer in der 75. so um den Dreh eingewechselt wurde. Da ging es dann wieder besser, aber wie du schon gesagt hast, bis auf den Freistoß und den Schuss von Kevin Möwald war nicht mehr viel. Allerdings, ja, vom Bielefeld kam jetzt auch nicht so viel, bis auf die beiden Kopfbälle. Aber wie gesagt, am Schluss kullert das Teil rein und dann steht es 1-1.
Du hast es angesprochen, Patrick Kammerbauer kam dann eben doch noch für Eduard Löwen zu seinem Einsatz, 74. Minute. Außerdem dann eben Dominik Baumann mit dem Profidebüt, kam für Ishak in der 83. Baumann, der ja in der Regionalliga Bayern durchaus zu überzeugen wusste, mit 14 Toren in 23 Einsätzen. Ganz am Ende dann auch Hofland für Kempe. Das ist gefühlt Zeit von der Uhr nehmen gewesen. Aber ja, lasst uns mal, weil, wie gesagt, ihr habt es ja beide jetzt auch gesagt, so richtig viel ist in der zweiten Halbzeit nicht passiert und es war wieder ein bisschen zurückfallen in alte Muster. Lasst uns mal auf ein paar Personen eingehen. Markus hat André Petrak schon lobend erwähnt, der ja dann auch vom Kicker zum Spieler des Spiels gekürt wurde. Was war denn mit Eduard Löwen? Der stand jetzt 75 Minuten, für viele überraschend, für mich ganz besonders, auf dem Feld in der ersten Elf. Wie hat der denn seine Sache gemacht, Markus?
Also ich finde, er hat sich ziemlich präsent eigentlich gezeigt. Man hat ihm nicht angemerkt, dass es sein erstes Spiel in der zweiten Liga war. Er ist teilweise auch, das hat man so in einigen Szenen entdecken können, gegenüber seinen Mitspielern auch mal lauter geworden, hat ihnen Kommandos gegeben. Und für jemanden, der sein erstes Zweitligaspiel macht, fand ich das sehr mutig. Und also für mich ein gelungenes Debüt und ich wüsste nicht, warum er nicht wieder von Beginn an die Chance bekommen sollte. Klar, wenn jetzt Behrens wieder zurückkommt, wird es ein bisschen schwieriger, aber ich sag mal, fürs offensive zentrale Mittelfeld neben Möwald ist er auf jeden Fall eine Alternative jetzt.
Ich bin sehr gespannt, wie du aufstellen möchtest gegen Union, aber darüber sprechen wir später. Stefan, teilst du Markus' Einschätzung diesbezüglich? Also sagst du tatsächlich, Eduard Löwen, sehr, sehr gelungenes Debüt, kann tatsächlich auch dauerhaft eine Rolle in der ersten Elf spielen?
Das auf jeden Fall. Also ich jetzt mit einem soliden Debüt, wie es so schön heißt, gesagt, was mir dann nur ein bisschen aufgefallen ist und ich denke auch Michael Köllner, mir ist so vorkommen, als ihm dann am Schluss ein bisschen die Kraft ausgegangen ist. Also es ist wie, klar ist Regionalliga und zweite Liga Unterschied und deshalb ist dann auch mit Kammerbauer ein frischer für ihn kommen. Also da hat man so ein bisschen gemerkt, dass es noch fehlt, aber auf jeden Fall ist Eduard Löwen einer für die nächsten Spiele, beziehungsweise abwarten, wie er sich entwickelt, aber in der nächsten Saison kann man, denke ich, auf jeden Fall mit ihm rechnen.
Ich möchte noch über zweieinhalb Personen sprechen. Die erste ist Tobias Kempe. Der hat zuletzt viel, viel Schelte von Clubfans erfahren und das wahrscheinlich nicht zu Unrecht, denn da ging wenig nach hinten und noch weniger nach vorne. Jetzt ist er auch aufgrund personeller Not in die erste Elf wieder reinrotiert. Wie war es denn dieses Mal, Stefan?
Ja, wie du schon gesagt hast, nach vorne nicht viel, nach hinten nicht viel. In dem Spiel ist er eigentlich nur durch seine Ecken und den einen Freistoß wieder aufgefallen. Also Tobias Kempe hat zurzeit ein leichtes Formtief, ist vielleicht noch ein bisschen untertrieben. Also da geht zurzeit wirklich nichts. Ich und wie du schon angesprochen hast mit der Aufstellung für Berlin, es gibt halt im Augenblick keinen anderen mit Verletzungen und Sperren, aber man muss sich da was überlegen, weil so kann es nicht weitergehen.
Wir sind gespannt, wen wir dann vielleicht an seiner Stadt in Berlin sehen werden, Markus. Edgar Salli hat das erste Mal jetzt wirklich gespielt, möchte man sagen, seitdem er ja vom Afrika-Cup zurück ist. Er war zwar gegen Fürth in der 79. Minute dann eingewechselt worden, da war ja das Kind allerdings bereits in den Brunnen gefallen, ohne jetzt hier alte Wunden aufreißen zu wollen. Die erste Partie von Beginn an, ja, ist schon richtig, jetzt gegen Bielefeld, hat die Vorlage auf jeden Fall geliefert, insofern kann er schon mal nicht so viel falsch gemacht haben, aber war jetzt auch wieder die offensive Verstärkung, die man sich von ihm auf dem Flügel erhofft, jemand, der mit Tempo eben auch mal ins 1 gegen 1 geht und vor allen Dingen, da muss man ja auch positiv mal erwähnen, keine gelbe Karte abgeholt durch ein dämliches Foul. Also Edgar Salli, rundum gelungener Wiedereinstand beim Club oder dann doch eher auch so eine mäßige Partie?
Also rundum gelungen, dafür hätte ich mir noch ein bisschen mehr Impulse nach vorne gewünscht. Was auf alle Fälle positiv mir aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass er für seine Verhältnisse, also wenn man das jetzt mit seinen vorhergehenden Spielen in der Hinrunde ein bisschen vergleicht, sehr viel nach hinten mitgearbeitet hat. Hat auch die Zweikämpfe da gesucht. Allerdings ging das Ganze leider zulasten von seiner Offensivpower. Da hätte ich mir schon noch des Öfteren mal so ja ein paar Sprints oder ein paar 1-zu-1 Situationen gewünscht. Aber war auf jeden Fall eine Leistung, auf der man aufbauen kann.
Stefan, wir hatten es ja gerade eben schon bei Tobias Kempe, es mangelt an Alternativen auf den Außen. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Edgar Salli sehen werden gegen Berlin, in Berlin, relativ hoch. Wie bewertest du seinen Einsatz gegen Arminia Bielefeld?
Ja, wie du schon gesagt hast, er hat das Tor vorgelegt, also schon mal positiv. Und ja, also was der Markus eben auch gesagt hat, was mir auch aufgefallen ist, dass er nach hinten für seine Verhältnisse, so blöd wie es sich anhört, einfach mehr mitgearbeitet hat. Und ich denke doch lieber eher erstmal hinten absichern, bevor er vorne rumturnen und es geht nichts. Und deshalb denke ich, ja, solide, ausbaufähig, aber wie du auch schon gesagt hast, wir werden ihn gegen Berlin, denke ich, auch wieder sehen.
Jetzt hatten wir eingangs darüber gesprochen, dass Matthausch eben nicht in der ersten Elf am Ende überhaupt nicht im Spiel war. Ishak spielte für ihn stattdessen bis zur 83. Minute, dann bekam Baumann noch ein paar Minuten. Du hattest angesprochen, Stefan, dass das womöglich eben auch der Fingerzeig Richtung Zukunft ist, weil die Saison halt mehr oder minder gegessen ist. Hat Ishak Matthausch mit dieser Partie den Rang abgelaufen?
Nee, also wie ich ja schon gesagt habe, Ishak hing ja eigentlich auch komplett in der Luft. Ihm hat irgendwie die Bindung auch zum Spiel gefehlt. Und deshalb, ja, in diesem Spiel werden auch mal die Bälle kommen oder ähnliches, aber Ishak hat sich jetzt auch nicht unbedingt aufdrängt. Von dem her, ja, Matthausch kann man das nächste Spiel auch wieder reinstellen. Also, ja, bleibt alles noch möglich.
Das Sturmzentrum bleibt ein wenig verwaist beim ersten FC Nürnberg. Markus, jetzt haben wir, oder ihr vielmehr, ich ja nicht, 90 Minuten unter Michael Köllner gesehen. Mein Eindruck, den ich jetzt nach dem Gespräch mit euch habe, ist, dass die 45 Minuten am Anfang sehr anständig waren, gerade verglichen mit den Spielen vorher, dass die zweiten so ein bisschen ein Rückfall in alte Zeiten waren, wenngleich man gegen einen schwachen Gegner jetzt nicht das ganz, ganz große Zittern haben musste, denn, sind wir ganz ehrlich, die drei Gegner davor waren jetzt auch nicht richtig stark. Also was bleibt nach 90 Minuten, Michael Köllner?
Also für mich auf alle Fälle, dass die Mannschaft verstanden hat, was was es geht, was die Spielidee von Kölner ist. Sie konnte es in den ersten 45 Minuten oder sagen wir mal bis zum 1-0 eigentlich richtig schön umsetzen. Vielleicht, wenn sie jetzt durch diesen Sieg ein bisschen Selbstvertrauen getankt hat, wenn die gesperrten Spieler, vor allem Hanno Behrens, wieder zurückkommen, vielleicht kann sie das Ganze ein bisschen ausbauen und für mich auf alle Fälle mal ein ganz guter Beginn. Da haben wir ja schon andere Debüts gesehen von neuen Trainern, wo die Mannschaft überhaupt nichts gezeigt hat oder wo auch das Ergebnis nicht gepasst hat. Und von daher denke ich, man konnte jetzt keine Wunderdinge von erwarten nach 4 Tagen Training unter Kölner, aber für mich war das auf alle Fälle positiv anzusehen.
Warum habe ich das Gefühl, dass du gerade an Valeria Ismail gedacht hast? Aber das müssen wir nun beileibe wirklich nicht nochmal aufwärmen. Er ist ja auf dem Markt, hat man gehört, ne? Genauso wie Martin Bader. Aber nein, Spaß beiseite. Stefan, ja, Markus hat es schon angesprochen, richtig viel Zeit zum Trainieren war nicht. Es war ein schwacher Gegner. Dennoch, waren die Ansätze da, die du dir erhofft hast?
Das auf jeden Fall. Also da sage ich wieder, die erste Halbzeit hat da Lust auf mehr gemacht, dass dadurch einfach weg von diesen langen Bällen hin zu einem Kurzpassspiel wieder. Das habe ich mir erhofft. Es war auch Handschrift von ihm erkennbar, aber wie der Markus eben auch schon gesagt hat, Wunderdinge waren nicht zu erwarten und es war auch nicht davon auszugehen, dass wir Bielefeld 90 Minuten lang an die Wand spielen, auch wenn es ein Tabellenletzter ist. Und deshalb lassen wir uns überraschen, was jetzt die Saison noch geht. Und ich hoffe auch, dass er bleibt und dann, dass wir nächste Saison dann Wunderdinge von ihm erwarten können.
Da wird schon richtig weit in die Zukunft geblickt. Auf jeden Fall stand am Ende ein 1-0-Sieg. Der war sehr, sehr wichtig, denn damit hat man den Vorsprung ausgebaut auf den Relegationsplatz auf jetzt 10 Punkte. Man möchte das Abstiegsgespenst noch nicht ganz abschreiben, aber es ist unwahrscheinlicher geworden. Wir sprechen jetzt gleich dann bei Total Beklubbt über das Spiel gegen Union Berlin. Es hat in der jüngeren Vergangenheit sehr, sehr kuriose Spiele oder zumindest sehr, sehr kuriose Ergebnisse gegeben. Danach wird ja dann erstmal ein wenig Pause sein, bevor dann eben Karlsruhe und damit der nächste Abstiegskandidat in Nürnberg gastieren wird. Gleich bei Total Beklubbt erstmal die jüngere Vergangenheit gegen Union Berlin und das, was wir dann am kommenden Montag erwarten.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Union Berlin empfängt am Montag den ersten FC Nürnberg. Es ist ein Spiel, wie es ja eigentlich vor der Saison von vielen Clubfans vielleicht nicht so erwartet worden war, dass Union den Club als Zweiten der Tabelle empfängt oder der Union als Zweiter der Tabelle den Club empfängt. So rum. Ja, ist vielleicht doch ein wenig überraschend. Der erste FC Nürnberg rangiert auf Platz 9. Und die jüngere Vergangenheit, ich hatte es gerade schon angesprochen, war mitunter kurios. Die Hinrunde war, ja, da waren die Vorzeichen ähnlich, gewann Nürnberg das Spiel 2-0, aber eben die Spiele in den beiden Saisons zuvor. 6-2 für Nürnberg nach 2-0 Halbzeit Rückstand, 3-3 in Union oder in Union, in Berlin, bei Union, so rum, in der alten Försterei, 3-3, damals nach 1-3 Rückstand aus Klubsicht, davor ein 3-1 Heimsieg und vor allen Dingen der 4-0 Auswärtssieg damals in, der ersten Zweitligasaison nach dem Abstieg, das Spiel von Daniel Candeas, das der Clubfan vielleicht positiv mit ihm verbindet als eines der wenigen. Wenn ihr an Union Berlin denkt, Markus, was beschleichen dich da für Gefühle?
Naja, sagen wir mal so, das wird ein ziemlich schwieriges Spiel werden, klar. Die Historie spricht eigentlich ganz klar für den Club. Ich glaube, 7 Spiele, 6 Siege des Clubs und nur ein einziges Unentschieden.
Genau, 26-9 Tore, also es liest sich eigentlich wunderschön.
Ja, wir haben, glaube ich, in Berlin immer mindestens 3 Tore geschossen, aber da waren die Vorzeichen eben auch noch ein bisschen anders. Union hat eine ziemlich eingespielte Mannschaft, hat in der Winterpause nochmal nachgelegt, hat Sebastian Polter verpflichtet, der bei uns ja auch kein Unbekannter ist. Die haben auch einen ziemlichen Lauf im Moment. Und meine einzige Hoffnung ist da jetzt eigentlich, dass der Club vielleicht die Serie von Union mal ein bisschen ausbremsen kann. Allerdings müssen sie da von der Leistung her schon noch ein ganzes Pfund mit draufpacken gegenüber der Leistung von Bielefeld.
Ja, Sebastian Polter, ja von den Queen's Park Rangers gekommen aus London. Die habe ich übrigens letztes Jahr, da habe ich ihn noch spielen sehen. Seitdem jetzt 7 Spiele in der Rückrunde für Union gemacht, 4 Tore, 3 Assists, also der ist sofort angekommen in Berlin. Die Vorzeichen, wir hatten es gerade schon, sind denkbar schlecht. Dennoch eben mal Bezug nehmend auf diese kuriosen Ergebnisse teilweise auch. Stefan, es ist schon irgendwie immer, obwohl es keine längere Historie gibt, in den letzten Jahren etwas kurios gewesen, Berlin als Gast oder eben als Gast in Berlin zu sein.
Ja, also ja, wie du schon gesagt hast, kurios, aber naja, da die letzten Spiele oder sag ich mal die letzten Saisons waren auch, wie jetzt der Markus auch schon gesagt hat, unter anderem Vorzeichen. Ich denke immer noch an dieses 4-0, wo Valerian Ismael dann die Geburt einer neuen Mannschaft ausgerufen hat, aber das ist auch schon lange rum ums Eck. Und ich denke, mit so einem kuriosen Spiel wie die letzten Male werden wir das mal nicht rechnen können, weil sich die Mannschaft von Union Berlin unter Jens Keller ja auch seit dieser Saison erst neu da gefangen hat und wirklich zu einer Spitzenmannschaft geworden ist. Vor allem, was mich da sehr überzeugt, ist eben dieses zentrale Mittelfeld für den, ja, aber vielleicht geht das jetzt auch schon ein bisschen zu weit.
Nein, sehr gerne. Also erzähl uns, was du über das zentrale Mittelfeld von Union Berlin denkst.
Ja, es ist ich habe jetzt ich verfolge in letzter Zeit Union doch ein bisschen intensiver, sage ich mal, weil es ein sympathischer Verein ist und ich auch von Jens Keller sehr viel halte. Den hätte ich gern mal in Nürnberg als Trainer gesehen. War ja oft auf dem Markt, als wir einen neuen Trainer gesucht haben. Hat leider nichts sollen sein. Und eben mit diesem, wie ich gerade schon angesprochen habe, mit dem Mittelfeld, mit Felix Groß, Damir Kreilach und Stefan Fürstner, alter Bekannter aus der Nachbarstadt, ist eben wirklich sehr stark und Keller wechselt eben auch die Formation relativ oft. Allerdings sind die drei immer fester Bestandteil seiner Aufstellung und das, denke ich, zeigt auch davon, was er davon hält. Und ja, wie schon gesagt, also ich halte von denen drei eben auch recht viel, haben sich gefunden und ja, wieder schwieriger Gegner.
Also Stefan preist schon mal das Mittelfeld von Union Berlin an. Es ist sicherlich eine Mannschaft, die sich ja aktuell auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen in den Rausch gespielt hat, aber sie sind seit 8 Partien ungeschlagen, seit 5 Spielen in Folge jetzt mit einem Sieg oder 5 Siege in Folge tatsächlich auf 2 Punkte an den VfB Stuttgart herangerückt. Es ist, ja, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, Markus, es ist ein Spiel unter anderen Vorzeichen und es ist sicherlich ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, der da auf den ersten FC Nürnberg wartet. Und wir hatten schon mal so ein bisschen im letzten Take darüber gesprochen, wer denn eigentlich aufgestellt werden sollte aus Clubsicht. 2 Spieler werden zurückkehren, also definitiv zurückkehren, Hanno Behrens und Lukas Mühl. Die haben ihre Gelbsperre abgesessen. Hanno Behrens wird wahrscheinlich in der ersten Elf stehen. Und du möchtest Eduard Löwen so gerne in die erste Mannschaft oder in die erste Elf befördern. Also verrat mir doch bitte, wie du das anstellen möchtest.
Ja, also ich sehe ihn im Dunstkreis der ersten Elf. Allerdings glaube ich nicht, dass er gegen Union Berlin von Beginn an auf dem Platz stehen wird. Ich denke, dass Kölner gegen Union seine Grundformation ändern wird. Wir hatten ja jetzt gegen Bielefeld ein 4-1-4-1-System und ich denke, er wird auf ein 4-2-3-1 zurückgehen. Mit einem zweiten defensiven Mittelfeldspieler und es wird mit Sicherheit eigentlich Hanno Behrens sein, zumal Michael Kölner vor dem Bielefeld-Spiel ja auch schon gesagt hat, dass Behrens so ein bisschen auch für ihn das Herz der Mannschaft ist und von daher glaube ich, wird er auf jeden Fall dabei sein. Ansonsten sehe ich, glaube ich, gar nicht so arg viel Änderungen im Team. Lukas Mühl war jetzt vor seiner Sperre auch nicht in Topform. Der einzige Kandidat, den ich jetzt noch wackelnd auf meiner Liste habe, ist Tobias Kempe. Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Eigentlich seit Wochen oder eigentlich seit Beginn der Rückrunde fernab seiner Form. Und ja, da lasse ich mich mal überraschen, wen er da aus dem Hut zaubern will.
Stefan, Hanno Behrens, ja, ist gesetzt. Das sind wir uns, denke ich, alle einig. Insofern die Wahrscheinlichkeit, dass Löwen weichen muss, schon relativ groß. Oder siehst du die Möglichkeit, dass er dann am Ende womöglich vielleicht auch mit einer Art Dreier-Mittelfeld agiert und vielleicht dann Löwen mit Petrak und Behrens auf das Feld schickt und dann vielleicht irgendwie leicht versetzt davor noch Möwald und Sally und dann eben entweder Ishak oder Matthausch dann doch die einzige Spitze mimt?
Glaube ich nicht, weil Möwald auch auf Außen meiner Meinung nach ein bisschen verfeuert oder verheizt ist und deshalb denke ich auch, dass Behrens zurückkommt und für ihn Löwen weichen muss.
Also seht ihr quasi beide, wenn ich das jetzt Markus einfach auch mal unterstellen darf, auch nicht so die hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir am Ende einen Zweiersturm sehen, weil das ja im Endeffekt bedeuten würde, dass Möwald irgendwie auf die Außen raus muss, denn eher fliegt ja Kemper aus der Mannschaft als Möwald. Insofern bleibt vieles beim Alten und am Ende ersetzt lediglich Behrens ja Löwen und wahrscheinlich Thorsten Kirschbaum, Raphael Schäfer.
Also so wie ich jetzt gelesen habe, ist Kirschbaum noch nicht fit am Montag. Da wird Raphael Schäfer sein 100. Zweitligaspiel machen. Für mich noch ein Kandidat, anstatt Kempe zu spielen, zum einen Gislason, ist glaube ich wieder im Mannschaftstraining und ja, warum nicht auch Dominik Baumann? Der ist ja so ein bisschen der Protégé von Kölner. Er kann Kapitän in der U21, hat jede Menge Tore, jede Menge Vorlagen abgeliefert und vielleicht wird er ja am Montag komplett für den Kader berücksichtigt werden. Und muss nicht vorher 90 Minuten in der U21 spielen, dann wäre für mich auch ein Kandidat, der vielleicht über die rechte Außenbahn offensiv kommen könnte. Und dann bleibt es natürlich bei der einen Spitze. Und wie die aussehen wird, da haben wir im Moment die Wahl zwischen Ishak und Matthausch, die aber beide noch nicht wirklich überzeugt haben jetzt in der Rückrunde.
Also hat mich Markus erstmal eines Besseren belehrt, Thorsten Kirschbaum ermöglicht unfreiwillig Raphael Schäfer ein weiteres Jubiläum. Stefan, Dominik Baumann hat in der zweiten Mannschaft allerdings nie auf Außen gespielt, immer im Sturm oder zumindest als hängende Spitze, offensives Mittelfeld, wie auch immer man das nennen möchte. Siehst du ihn überhaupt im Dunstkreis dieser Außenspieler?
Also ich glaub's nicht. Lass mich gerne eines Besseren belehren von Herrn Kölner, aber ich denke ihn, ich sehe ihn eigentlich auch mehr in der Sturmspitze vorne drin. Aber da muss ich auch sagen, wie ihn der Markus gerade angesprochen hat, für mich ist er auch ein Kandidat, weil eben dadurch, dass Löwen rausgeht, vielleicht doch ein anderer Junge die Chance vor ihm kriegt. Aber ich muss sagen, was mir jetzt gerade keiner von euch zwei jetzt angesprochen hat, wie ich vorher schon gesagt habe, mit Kammerbauer für Bretschko, vielleicht in der Viererkette, da dann mit Behrens doch ein älterer und erfahrener Spieler wieder zurückkehrt, dass man dann doch auf den Kapitän, auf den etatmäßigen verzichten kann und da stattdessen Patrick Kammerbauer auf rechts hinten verteidigen lassen könnte.
Halte ich persönlich für unwahrscheinlich, einfach aus dem Grund, dass wir so selten Konstanz in dieser Viererkette hatten, dass man, glaube ich, einfach froh ist, wenn alle vier da hinten spielen können und das dann bei genau dieser Viererkette belässt. Markus?
Wobei Miso Bretschko ja nun auch nicht wirklich überzeugt hat. Also er hat weder gegen Bielefeld offensiv großartig was geleistet. Im Defensivverhalten war er einige Male sehr, sehr schlecht gestanden und also ich könnte es mir schon auch vorstellen, dass Patrick Kammerbauer auf die Rechtsverteidigerposition zurückkehrt.
Also ich lasse mich gerne von euch belehren, ihr habt schließlich das Spiel gesehen, ich nicht. Wir nähern uns schon langsam dem Ende unserer Sendung. Wir sind gespannt auf jeden Fall, wer dann am Montag da auf dem Feld stehen wird. Es wird, da sind wir uns auf jeden Fall einig, keine einfache Partie gegen Union Berlin, die sehr, sehr gut daherkommen aktuell. Ich werde mich gleich noch mit Daniel unterhalten, der ja seines Zeichens Union-Fan ist, Entschuldigung, was er dazu sagt. Aber ich wollte natürlich abschließend von euch noch wissen, wie geht denn dieses Spiel aus? 1-0 war der Einstand von Michael Köllner. Geht es so gut weiter, Markus?
Ich würde es mir wünschen, dass wir vor allem unseren Status als Angstgegner von Union Berlin weiter beibehalten. Allerdings wird es schon, das wird echt eine ganz schwere Aufgabe. Anbetracht meiner letzten Tipps im Kick-Tipp, wo ich jedes Mal so sehr daneben gelegen habe, tippe ich jetzt einfach mal auf ein 3-1 für Union. Und hoffe, dass ich genauso falsch liege wie bei meinen ganzen letzten Tipps.
Das hoffen wir natürlich auch. Stefan, geht die nächste Serie für den Club weiter? Die gegen Bochum hat ja dummerweise auch gehalten.
Ja, schwierig. Union ist extrem heimstark. Und ich denke, es wird kein kurioses Spiel. Es wird ein recht langweiliges 1-1, womit wir aber dann am Ende doch zufrieden sein können.
Langweiliges 1-1 unterschreibe ich sofort auf der Stelle, da ich natürlich nicht auch 1-1 tippen kann, tippe ich dann wieder auf ein etwas kurioses Spiel. Es wird 2-2 nach 0-2 Rückstand. Das hört sich besser an als nach 2-0 Führung. An dieser Stelle nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Falls ihr Total Beklubbt noch nicht auf Facebook geliked oder bei Twitter gefolgt habt, tut das bitte. Es ist wenig überraschend Total Beklubbt einfach. Der Name, der da zu suchen und zu finden ist. Gebt uns Feedback auf der neuen meinsportradio.de Seite. Dort könnt ihr jede Podcast-Folge einzeln kommentieren und bewerten. Und außerdem möchte ich noch auf eine Aktion von meinsportradio in Zusammenarbeit mit dem Schalker Kapitän Benedikt Hövedes hinweisen. Anstoß heißt das Ganze. Es ist die Charity-Aktion auf meinsportradio.de. Ihr könnt Lose kaufen für je 1 Euro und dieser gesamte Erlös geht dann am Ende an das ambulante Kinder- und Jugendhospiz im südlichen Münsterland. Er unterstützt das Ganze. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, unter anderem das Trikot von Benny Hövedes gegen PAOK Saloniki, wenn ich nicht ganz falsch liege. Es gibt Trikots von Köln, von Bayer Leverkusen. Es gibt ja Zeug von Manuela Schmermund, der mehrfachen Paralympics-Medaillengewinnerin zu gewinnen. Es gibt von Ringermeistern und so weiter und so fort. Also guckt einfach mal auf meinsportradio.de vorbei. Dort findet ihr alles zur Charity-Aktion. Anstoß heißt sie und nehmt daran teil. Wir machen gleich weiter bei Total Beklubbt und zwar mit Daniel, der ist Union-Fan. Und ich bedanke mich natürlich noch bei Stefan und bei Markus, die mir hier ihre Zeit geschenkt haben und mit uns über das Spiel oder mit mir über das Spiel gegen Bielefeld gesprochen haben und vorausgeschaut haben auf den kommenden Montag. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Stefan.
Sehr gerne.
Gerne.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Wir möchten uns bei Total Beklubbt nun noch mit einem Union Berlin-Fan unterhalten, beziehungsweise nur noch ich. Das ist Daniel. Daniel kennt der geneigte Hörer oder der geneigte Fußballfan vielleicht von seinem Taktikblog Eiserne Ketten oder auch aus dem Union Berlin-Podcast Textilvergehen. Hallo Daniel und schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Felix, freut mich auch.
Ja, lass uns erstmal ganz kurz über Union Berlin sprechen. Ihr seid aktuell Zweiter in der Liga, 47 Punkte, nur 2 Punkte noch hinter dem VfB Stuttgart, 3 Punkte vor Platz 4 und Eintracht Braunschweig. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe Union Berlin schon irgendwie oben mitmischen sehen, aber nicht so eine große Rolle im Aufstiegskampf spielen sehen, wie sie jetzt tatsächlich ja haben. Ich glaube, ihr seid seit 8 Spielen mittlerweile ungeschlagen. Ist das nur für mich als Außenstehender überraschend oder ist es auch für die Union-Fans doch eine Überraschung? Ich erinnere nur an das Plakat Scheiße, wir steigen auf.
Also Wie gut das jetzt gerade in der Rückrunde läuft, das überrascht auch hier noch die Leute. Und das können viele auch noch nicht so ganz richtig glauben. Aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass man einfach bei Union sich nicht unbedingt die Anspruchshaltung der Fans genauso schnell entwickelt hat wie die des Vereins und des Kaders. Denn wenn man sich den Kader anschaut, dann ist der schon seit ein paar Jahren eigentlich dafür darauf ausgerichtet und schrittweise so erweitert worden, dass er in der zweiten Liga oben mitspielen kann. Letztes Jahr ist das vor allem deshalb nichts geworden, weil es aus vielen, teilweise selbstverschuldeten, teilweise externen Gründen sehr wenig Kontinuität gab. Die ist dann mit dem Trainerwechsel vor der Saison, der lange vor der Saison feststand, wo lange die Kaderplanung eingeleitet werden konnte, eingekehrt und mit kontinuierlicher Arbeit, die eben mit einem Kader, der qualitativ ziemlich gut ist für die zweite Liga, eben sinnvolle Dinge tut, ist eigentlich auch wiederum nicht so überraschend, dass man zumindest in der Spitzengruppe mitspielen kann. Wie eng das jetzt vor allem auch noch auf Platz 1 ist, das ist schon wahrscheinlich eher auf der oberen Ende der Erwartungsskala.
Ihr habt eine sehr, sehr starke Heimbilanz. Ihr habt, glaube ich, erst ein Spiel zu Hause verloren, 8 Stück gewonnen, 3 Remis dazu noch. Seid damit Dritter in der Heimtabelle, seid auch Dritter in der Auswärtstabelle, wenn gleich da ein bisschen häufiger verloren wurde. Aber ist es eben genau diese Konstanz, die jetzt da ist, dass eben Union Berlin sich tatsächlich mal oben festsetzen kann? Also ihr hast es ja auch gerade angesprochen, ihr habt jetzt die letzten Jahre immer dann am Ende einstellige Tabellenplätze gehabt, aber eben nie so richtig das Aufstiegsrennen miterlebt. Also gerade letzte Saison war es ja dann oftmals ein Vierkampf oder nur noch ein Vierkampf, bevor es am Ende dann so ein Dreier-Schneckenrennen da wurde. Ist es tatsächlich einfach nur Konstanz oder ist es auch so ein Stück weit Overperformen, nenne ich es mal, angesichts des Laufs, den man gerade hat?
Also wenn man sich zum Beispiel sowas anschaut, wie die Expected Goals Zahlen, also die ausdrücken, wie viele Tore man mit den Chancen, die man hatte, normalerweise schießt, dann ist es zumindest nicht so, dass Union irgendwie immer oder konstant mehr Tore macht, als man erwarten würde, sondern sind da schon relativ in dem Bereich, den die Leistungen auch rechtfertigen. Ob nun die Leistung wiederum noch mehr ist, als man erwarten konnte, das trifft sicherlich auf ein paar Spieler zu. Also Christian Pedersen zum Beispiel, der ja im Hinspiel gegen Nürnberg die gelb-rote Karte gesehen hat, spielt eine sensationelle Saison. Der kam aus der zweiten dänischen Liga von Kolbe, glaube ich. Jetzt habe ich gerade den Namen des Vereins vergessen. Aber jedenfalls war da nicht mit zu rechnen, dass der in der zweiten Liga sich so schnell etabliert und tatsächlich zu den Leistungsträgern gehört. Das ist sicherlich überraschend, aber viele Spieler haben auch Leistungssprünge gemacht, die eigentlich sich angedeutet haben in den letzten Jahren. Und dann gibt es eben eine mannschaftstaktische Ausrichtung, die diesen Spielern erlaubt, ihre Stärken einzubringen.
Wie groß ist der Anteil von Jens Keller an diesem aktuellen Erfolg? Also wenn man die Rasenfunk-Zweitliga-Ausgabe gehört hat, hatte ich den Eindruck, dass Jens Keller schon einen massiven Anteil daran hat und dass er tatsächlich der Trainer ist, der zu Union Berlin passt wie die Faust aufs Auge, obwohl das vorher durchaus kritisch gesehen wurde.
Ich weiß gar nicht, wie kritisch das gesehen wurde. Also ich glaube, er als Person musste nicht irgendwie große Vorbehalte überwinden. Rein spieltaktisch gibt es zwar gewisse, vielleicht höchstens vorsichtigen Optimismus vor der Saison. Aber ist auch nicht so, dass irgendwie spektakuläre taktische Wendungen eingeführt worden wären, sondern es eher kompetente und kontinuierliche Arbeit mit einem guten Kader, die jetzt nicht besonders spektakulär ist, die sich auch nicht spektakulär nach außen präsentiert, sondern die eben einfach ruhig vor sich hinarbeitet und zusammen mit dem Umfeld und der sportlichen Basis, die eben über die letzten Jahre gelegt wurde, reicht das dann eben. Aber natürlich Jens Keller hat sein Trainerteam sehr viel richtig gemacht und eben eine sehr gute Basis gelegt für diesen Kader.
Wir müssen natürlich auf jeden Fall über die jüngere Vergangenheit sprechen, beziehungsweise es gibt ja eigentlich nur eine jüngere Vergangenheit zwischen Nürnberg und Union. Mal abgesehen von der Saison 2003, 2004 trifft man eben jetzt erst seit 2,5 Jahren wieder aufeinander in der zweiten Bundesliga und Union hat noch nie gewonnen. Es gab ein einziges Unentschieden in der letzten Saison. Und meistens waren es Duelle, die in direktem in direkter Nachbarschaft in der Tabelle stattfanden. Eben mal abgesehen von jetzt dem Hinrundenspiel, als Nürnberg auf Platz 16 stand, Union auf Platz 2 am Ende dann 2-0 verloren hat. Und das 2-0 ist ja schon beinahe das normalste Ergebnis, oder es ist das normalste Ergebnis, Daniel. Es stehen wirklich kuriose Spiele da in der ja Chronik drin. Es gab das 4-0, das erste Spiel dann eben nach dieser langen Pause in Union. Daniel Candeias hat damals wahrscheinlich sein einzig gutes Spiel für Nürnberg gemacht. Es gab dieses ganz, ganz seltsame 6-2 letzte Saison in Nürnberg, als Union 2-0 geführt hat zur Halbzeit und dann das Spiel tatsächlich noch verloren wurde. Woran liegt das, dass Spiele zwischen Union und Nürnberg so einen ja selten oder ja einen Charakter haben, der so selten in Paarungen auftritt?
Die langweilige Antwort ist Zufall, aber ich glaube auch die richtige. Also bei dem 6-2 zum Beispiel war es ja so, dass das Ergebnis ein bisschen übertreibt, was da passiert ist, denn da lag Union vor allem 2-0 vorne, weil sie in einer schon relativ ausgeglichenen ersten Halbzeit ihre Chancen extrem gut genutzt haben. Und weil Nürnberg in der ersten Halbzeit das eben nicht getan hat und dann in der zweiten Halbzeit, in der ersten Viertelstunde, wirklich ziemlich guten Fußball gespielt hat. Eins der schönsten Tore der letzten Saison, die ich mich erinnern kann, geschossen hat. Und dann das Spiel nach 67 Minuten gedreht hatte und spätestens nach der dem 4-2 in der 74. entschieden war. Und dann die letzten beiden Tore in der Nachspielzeit noch gefallen sind, das dann halt ein bisschen extrem überhöht haben, das Ergebnis. Aber es war halt eigentlich gar nicht so ein krass wechselhaftes Spiel von den Dynamiken, sondern eben nur von den Ausreden der Aktionen, die es dann darin gab. Und so ein bisschen war das so bei den Folgenspielen, sofern ich mich an die noch genauer erinnern kann, auch so. Also ich glaube, tatsächlich gibt es keine intrinsischen Eigenschaften dieser beiden Mannschaften oder ihres Zusammenkommens, die dazu führen würden, dass es immer so abstrus und chaotisch wird.
Ja, also dieses 3-3, das einzige Unentschieden, war ja auch so ein Spiel, das so von Läufen geprägt war. Union lag dann früh hinten durch ein Eigentor. Ich mich richtig erinnere, dann führtet ihr 3-1, um das Spiel am Ende dann doch noch, ging dann doch noch 3-3 aus. Also es ist immer ein bisschen seltsam.
Bei dem Spiel gab es Nürnberg-Fan Umstellungen, die auch dazu beigetragen haben, dass halt Schöpf vor allem besser ins Spiel gekommen ist, der dann auch selber ein Tor gemacht hat. Ja,
es ist auf jeden Fall als Nürnberg-Fan immer seltsam, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, also ich gehe immer mit Bauchschmerzen in Spiele gegen Union, obwohl die Bilanz ja deutlich für uns spricht. Ich weiß nicht, wie geht's dem geneigten Union-Fan? Angesichts der Bilanz müsste es ja ein Duell sein, was man quasi von vornherein abschenkt. Aber ich hoffe, es geht euch nicht ganz so.
Ja, also auch da muss ich sagen, ich neige nicht dazu, an Gegnern irgendwelche Läufe festzumachen und zu denken, dass nur weil was da in der Vergangenheit mal passiert ist, irgendwie dazu beitragen könnte, dass das in der Zukunft auch wieder so ist. Deswegen würde ich nicht davon ausgehen, dass was in der Vergangenheit da passiert ist, irgendwas damit zu tun hat, wie es jetzt weitergeht.
Gut, du erwartest also auf gut Deutsch ein ganz normales Zweitligaspiel. Ich hoffe natürlich, dass es anders kommt, weil wenn es ein ganz normales Zweitligaspiel...
Das ist wahrscheinlich der sicherste Weg, sicherzustellen, dass es jetzt wieder komisch wird.
Ja, weil wenn es ein ganz normales Spiel wird, hat Nürnberg wahrscheinlich eher schlechte Chancen. Die Ausgangslage ist relativ klar. Union Berlin, ich hatte es anfangs angesprochen, mit einem wirklich starken Lauf, zuletzt 5 Spiele in Folge gewonnen, ist richtig im Aufstiegsrennen vertreten und Nürnberg krebst da irgendwo im Mittelfeld der Tabelle rum. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Daniel, für deine Einschätzung zu Union Berlin, zu dieser etwas seltsamen Vergangenheit, die beide Vereine in den letzten 2,5 Jahren miteinander hatten, und wünsche uns beiden ein sehr, sehr ansprechendes Spiel am kommenden Montagabend. Das war Total Beklubbt auf meinsportradio.de und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir wissen, wie es ausgegangen ist. War es erneut kurios oder war es dann doch am Ende ein ganz normales Zweitligaspiel?
Hören, was andere denken. meinsportradio.de Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Yvonne Steinbus, die Koordinatorin vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Ich freue mich, dass unser Schirmherr Benedikt Hövedes und meinsportradio.de mit Anstoß eine Charity-Aktion ins Leben gerufen haben, die unseren Hospiz unterstützt. Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie das auf zwei Wegen tun. Entweder Sie spenden direkt oder Sie kaufen sich ein Los, um einen der gestifteten persönlichen Preise gewinnen zu können.
Macht mit, denn jedes Los hilft uns.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.